From A to awareness through the cyber night, to set for zero trust with all our might. In InfoSec theater, no rest will be found until security rocks and every risk is soundly bound. InfoSec, InfoSec, InfoSec theater, where knowledge shines mighty, clear and brighter, with rhyme and tone and security united. InfoSec theater, where every illusion is blighted.
Herzlich willkommen zu einer neuen InfoSec Theaterfolge. Das heutige Thema ist P wie Phishing. Und zu Gast haben wir heute den lieben Dave. Dave, bist du so lieb und magst den Zuhörern drei Dinge über dich erzählen, die dich so auszeichnen?
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Dave, ich bin beruflicher Hacker, mache das Ganze mit Leidenschaft. Schon seit frühester Kindheit habe ich mich dafür interessiert, insbesondere eben das Hacken von Menschen, auch Social Engineering genannt, was ja mit zu dem Thema passt. Und ja, neben dem Ganzen bin ich sonst auch noch im Gegensatz zu dem Klischee doch sportlich engagiert und da viel unterwegs.
Sehr cool, dass du da bist. Und erzähl doch gerne mal, was genau ist Phishing und warum ist es deiner Meinung nach eines der häufigsten Methoden für Cyberangriffe?
Ja, aber vielleicht, wenn du das auch schon mit anfängst, Hi, auch von meiner Seite, dann erzähl doch mal, was, wenn man so, dass es mein Opa verstehen würde oder meine Großtante oder mein Großonkel oder wer auch immer. Meine 8-jährige Tochter, die 9 ist, auch egal.
Sehr gut, natürlich, gerne. Beim Phishing, beziehungsweise was ich gesagt habe, Social Engineering, geht es im Endeffekt darum, das ist jetzt nichts Neues, sondern das ist etwas, das ist schon Jahrhunderte, Jahrtausende alt. Im Endeffekt geht es um Manipulation. Du versuchst jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun, was er so erstmal gar nicht möchte. Und beim Phishing machst du das Ganze eben über E-Mails, beim klassischen Phishing. Das heißt, du sendest eine E-Mail, ein digitalen Brief für den Opa oder die Oma an eine Person und versuchst sie da drin zu bewegen, auf einen Link zu klicken, eine Anlage herunterzuladen und die auszuführen, irgendwelche so Geschichten. Und dafür nutzt du einfach psychologische Methoden aus. Also das kann sein, dass du sagst, du möchtest Neugier wecken, du möchtest vielleicht auch Gier adressieren, so nach dem Motto, kennen ja viele, sie haben im Lotto gewonnen, sie haben irgendwo einen Preis gewonnen, sie können bei einem Preisausschreiben mitmachen und können ein whatever, neues iPhone gewinnen, ja. Und da gibt es halt die verschiedensten Methoden, was man da machen kann. Man kann auch Angst schüren. Man kann sagen, okay, das ist eine Mahnung, weil Sie eine Rechnung nicht bezahlt haben. Im Anhang finden Sie die Rechnung, klicken Sie doch da drauf. Und wenn du technisch nicht so versiert bist, es kann auch technisch versierten Personen passieren, klickst du dann vielleicht einfach da drauf. Und ruckzuck hast du jemand auf deinem Rechner oder hast jemand Zugriff auf deinen Rechner gegeben, wo du es gar nicht wolltest.
Ja, danke, aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt bin ich eine technisch versierte Person oder nicht, kann man drüber streiten. Aber jetzt klicke ich da auf so einen Anhang, du hast gesagt, dann gebe ich einer Person Zugriff. Glaubst du, da sitzt jemand in Echtzeit? Also da sitzt, würdest du, wenn du mir so eine E-Mail schreibst, hinten dran warten, dass ich da draufklicke? Oder siehst du zufälligerweise irgendwann nach x Minuten, Stunden, Tagen?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich sage, ich habe es wirklich gezielt auf dich abgesehen, Ben, ja, dann würde ich natürlich da sitzen und warten, dass sobald ich Zugriff habe, dann auch das ausnutzen kann. Da spricht man von dem sogenannten Spearphishing oder Speerphishing, was dann sehr gezielt ist. Das heißt, dort wird sehr gezielt auf einzelne Personen eingegangen. Also da gehst du quasi über Qualität anstatt Quantität. Ja, also da möchtest du das nicht so in die Masse streuen. Dann gibt es natürlich auch diese klassischen Phishings, die einfach in die Masse gestreut werden, wo du sagst, du kriegst eine Mahnung, weil du eine Telekom-Rechnung nicht bezahlt hast, auch wenn du kein Telekom-Kunde bist. Ja, aber irgendwelche Leute werden draufklicken. Und da guckst du dann einfach so dann über die Zeit durch, okay, wer hat draufgeklickt, wo habe ich Zugriff, dann wirst du da vielleicht Teil eines ungewollten sogenannten Botnetzes, wo dann Befehle an deinen Computer irgendwann gesendet werden. Das Interessante ist zum Beispiel, wenn wir jetzt drüber reden oder das Beispiel Telekom-Rechnung und du bist kein Kunde, ja, wenn du kein Telekom-Kunde bist, hast du aber vielleicht den Trigger, du bist trotzdem neugierig, ja. Also ich bin noch kein Kunde, aber was kommt denn da für eine Rechnung und du klickst drauf, ja. Bist du ein Kunde, hast du eher Angst und sagst, oh mein Gott, welche Rechnung habe ich denn vielleicht übersehen, ja. Also da ist so die Mischung aus Angst und Neugier, die dann dafür sorgt, dass du vielleicht da drauf klickst und dir den Anhang angucken möchtest.
Ich war letztens auch kurz versucht, da drauf zu klicken. Ich war vor 11 Jahren das letzte Mal Telekom-Kunde und dachte mir, boah, vielleicht ist aufgefallen, dass da irgendwo was fehlt. Und dann ist mir aber eingefallen, dass es so Verjährungsfristen gibt. Und da habe ich mir gedacht, komm, selbst wenn, leckt mich. Das ist bestimmt nur irgend so ein billiger Versuch.
Aber waren da keine grammatikalischen oder sprachlichen Fehler in der Mail?
Überhaupt nicht. Und die E-Mail-Adresse sah super aus. Okay, die war auch, wenn du mit der Maus drüber gegangen bist oder in Header geschaut hast, getürkt. Aber die Mail sah wirklich super gut aus.
Ja, also dank verschiedenen AI-Tools bei Übersetzungen oder um Texte zu erstellen, muss man sagen, wird die Qualität natürlich, also von der Sprache, weil du es gerade angesprochen hast, Meltem, ja, früher war das so ein Erkennungszeichen, wo man den Tipp gegeben hat, ach, guck doch einfach drauf und wenn die Sprache, also die Rechtschreibung nicht so gut ist oder grammatikalisch Fehler drin sind, dann ist das auf jeden Fall eine Phishing-Mail. Aber heutzutage werden natürlich dadurch diese Phishing-Mails auch immer besser, ja, und schwerer zu unterscheiden dann natürlich von legitimen Mails, also nur anhand der Sprache, muss man sagen. Klar.
Ich finde das ein bisschen schwierig, wenn wir zum Beispiel den Kollegen, Mitarbeitern auch jetzt in der Awareness-Kampagne sozusagen Red Flags einer Phishing-E-Mail mitteilen und die darauf aufmerksam machen, dann nimmt man ja das auch oft mit, also dann den sprachlichen und grammatikalischen Ausdruck. Und wenn das jetzt in Zukunft immer weniger wird und irgendwann mal gar nicht mehr, weil KI ja mittlerweile so fortgeschritten ist, dann ist es ja viel schwieriger, später oder jetzt auch, Ben, wie du gesagt hast, Phishing-Mails zu erkennen. Und ich finde das sehr gruselig auch tatsächlich.
Ich glaube, auch wenn du das weiter trainierst, dann glauben die Mitarbeiter eher irgendwann, dass meine E-Mails Phishing sind, anstelle von den richtigen Phishing-E-Mails. Weil die sind ja dann deutlich eher geleckter. Also wahrscheinlich muss man hingehen und sagen, achte auf die Sprache, wenn sie zu formell rüberkommt oder wenn das zu perfekt aussieht. Aber das ist auch blöd. Ich meine, du kannst das ja eigentlich, du kannst Phishing-Mails ja eigentlich gar nicht richtig gut erkennen. Also wenn ich jeden Tag 1000 E-Mails kriege, habe ich keine Zeit, jede E-Mail 10 Minuten genau anzuschauen.
Ja, vielleicht, ich meine, so eine Parallele, wenn man das sich anguckt, BSI und NIS, NIST haben ja jetzt auch, sind von diesen klassischen Passwortrichtlinienempfehlungen weggegangen, ja. Und da muss man vielleicht eben auch etwas umdenken, wenn man Hinweise zur Erkennung von Phishing-Mails gibt und diesen Faktor vielleicht rausnehmen. Ganz ehrlich gesagt, es gibt ja auch viele legitime Anwendungsfälle oder Benutzer, die auch mal ChatGPT oder wie auch immer sie heißen, Copilot fragen, um bei der Formulierung einer E-Mail zu helfen. Ja, da vermischen sich eben diese legitimen E-Mails oder Formulierungen aus legitimen E-Mails mit Phishing-Mails und Formulierungen da drin, wo man sagen muss, da ist es vielleicht nicht mehr so der Faktor, den man Mitarbeitern oder selber nutzen sollte, um da zu unterscheiden.
Ja, ich glaube, der Punkt ist wirklich, wenn da Druck aufgebaut wird. Wenn du den Eindruck hast, du musst jetzt sofort irgendwas tun. Das ist, glaube ich, so der größte Punkt, wo man mal drüber nachdenken sollte, ob das nicht vielleicht Phishing sein könnte. Mhm. Weil wenn die meisten Phishing-Mails haben ja so einen Trigger drinne. In 10 Minuten, in einer Stunde, was auch immer. Und wie oft kriegst du E-Mails, die wirklich, also ganz im Ernst, wenn mein Chef was von mir wollen würde, was ich in einer halben Stunde beantwortet haben muss, dann schickt er mir keine E-Mail, der ruft mich an. Oder auch unser Vorstand. Weil, wie oft lese ich denn E-Mails? Okay, ich vielleicht ständig, aber ich kann doch nicht erwarten, dass jemand ständig E-Mails liest. Das ist ein asynchrones Thema.
Ja, vor allem, wenn es eine dringliche Thematik ist, ne?
Ja.
Und da sollten auch die Alarmglocken läuten, wenn dann unter anderem Konsequenzen drohen, schwerwiegende. Das wird ja auch immer dargestellt in den Mails, also Kontosperrung, wenn man innerhalb von so und so vielen Minuten nichts unternimmt.
Und dann, das ist, finde ich, überhaupt lustig, als würde irgendeine Bank sowas per E-Mail verschicken. Die sind ja hochgradig digital, die Banken. Ich glaube, du würdest das ja eher in einem Fax kriegen, mit noch einer E-Mail, mit einem Brief als Bestätigung, sie haben ein Fax erhalten, als dass der jemand eine E-Mail schreibt. Also ganz im Ernst, das nicht in Deutschland. Aber das Thema Phishing ist ja auch immer ganz oft mit einem meiner Lieblingsthemen verwoben, nämlich Phishing-Simulationen. Da kann man ja ein Riesenfreund von sein oder auch nicht. Ich bin da auch ein Riesenfreund von, in Anführungsstrichen. Und was hältst du denn davon, Dave?
Ja, es ist Es kommt ganz drauf an, wie die gestaltet sind. Also ich mag diese Phishing-Simulation von der Stange überhaupt nicht. Mhm. Das ist genauso wie bei Security Awareness von der Stange, finde ich total unnötig. Ja, oder nicht zielführend, sagen wir es mal so. Generell aus meiner Sicht und Erfahrung, wenn du Security Awareness betreibst und Phishing-Simulation ist ja ein Teil von Security Awareness-Kampagnen und Trainings, sollte das auch auf das Unternehmen zugeschnitten sein oder zumindest auf den Fachbereich. Das heißt, wenn du eine Phishing-Simulation machst und zum Beispiel eine Personalabteilung oder Mitarbeiter aus der Personalabteilung diese Phishing-Mails schickst, diese simulierten, dann sollten die auch Bezug haben zu dem Arbeitsalltag. Das heißt, da sollte eine Bewerbung vielleicht drin sein.
Ja.
Ja, also ein Bewerber beispielsweise. Und nicht irgendwas, ja, ihr Microsoft 365-Konto wird gesperrt oder sonst irgendwas. Wirst du vielleicht auch noch hinkriegen bei Leuten, aber prinzipiell sage ich, wenn du so etwas machst, insgesamt Security Awareness, dann sollte es eben auch zu dem Unternehmen passen und dann sollte es auch zu dem Arbeitsbereich passen, dass du zumindest abteilungstechnisch das machst, ja. Wenn du sagst, du hast ein Unternehmen, wo viele Leute an irgendwelchen Maschinen arbeiten, dann sollte es Bezug dazu haben, ja. Es gibt ein neues Release für ihre Maschine, whatever, oder wir haben eine geplante Wartung, die in die Hauptarbeitszeit fällt. Wenn die verschoben werden sollen, klicken sie in unserem IT-Kalender da drauf und dann hast du einen Link dazu drin oder solche Geschichten. Also das finde ich einfach viel besser. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger in der Vorbereitung und Durchführung sozusagen, aber wie gesagt, also Feedback, was ich erhalten habe, wenn wir sowas durchgeführt haben, was personalisiert ist, es kommt einfach viel besser an, ja, weil das bleibt eher hängen und das hat dann auch Bezug, weil wenn ich als Angreifer wirklich jemanden angreife, dann gucke ich auch, dass ich einen Bezug zu der Tätigkeit habe, ja. Ganz kurzes Beispiel, wenn ich das noch einwerfen darf, ich habe neulich, weil du es auch gesagt hast, eine gut gemachte Mail bekommen, dass eine Domain gelöscht werden soll, weil ich irgendeine Zahlung nicht getätigt habe bei meinem Hosting-Provider. Und das war wirklich das Look and Feel, das war auch meine Domain, das war alles hat gepasst, bis natürlich auf die Absenderadresse. Ja, und da war ich aber auch erstmal stark am Zweifeln. Und dann habe ich mir gedacht, normal kriege ich doch auch keine Mails von dem Hosting-Anbieter und alles. Aber da musste ich auch sogar 3-4 Mal drauf gucken. Ja, und das ist halt was ganz anderes, als wenn ich irgendeine generische Telekom-Rechnung kriege.
Ja.
Beispielsweise.
Total.
In welcher Regelmäßigkeit, also apropos Phishing-Simulation, hättest du das dann gemacht oder verschickt?
Also das ist etwas, wo ich sage, normalerweise gibt es ja zwei Sachen. Oft gibt es ja, wenn du so ein Phishing-Training dann machst, gibt es ja auch einen Button Phishing melden. Ja, dass die Mitarbeiter das haben in ihrem Mail-Programm. Was ich sehr gut finde, weil das erhöht einfach so eine generelle Achtsamkeit, wo dann Leute denken, oh, das könnte jetzt vielleicht eine potenzielle Phishing-Mail sein, wo sie auch bei Mails eben darauf achten, die nicht in dieser Kampagne versendet werden. Von daher finde ich dann den Intervall, in dem du das wirklich versendest, zweitrangig. Ja,
also ich würde sagen, mindestens 3 E-Mails die Woche. Alles andere ist ja kein richtig, doch, also mindestens, alles andere taugt ja nicht.
Auf jeden Fall. Nein, das ist eben der Punkt. Also ich glaube, dieser Effekt von dieses psychologische eben, dass du sagst, oh, da könnten Phishing-Mails kommen, dass die Mitarbeiter sich dessen bewusst sind. Das erhöht eine Achtsamkeit viel mehr, als in welchem Turnus du dann wirklich diese Mails sendest. Ja, ob das jetzt einmal im Monat ist oder einmal die Woche oder gerne 3-mal die Woche, Ben, wenn du das möchtest, ist natürlich auch die Möglichkeit. Aber so dieser allgemeine Punkt und dieses Bewusstsein bei Mitarbeitern, oh, da könnte jetzt was kommen, ist einfach viel besser, als wie oft dann wirklich eine Mail kommt.
Ja. Aber jetzt muss ich noch mal eine Frage stellen. Ich meine, wann hat man schon mal die Chance, mit so einem richtigen Hacker im Hoodie sprechen zu können? Deswegen sage ich nur, also die anderen können das natürlich nicht sehen, aber natürlich ein schwarzer Hoodie. Wie gefährlich ist es denn tatsächlich, wenn ich auf einen Link klicke in einer Phishing-E-Mail? Bin ich dann tot? Oder also?
Nein. Also prinzipiell, da muss man auch mal sagen, wenn du auf etwas klickst in einer Mail, auf einen Link per se, heißt das nicht, dass sofort alles kaputt ist, deine Daten weg sind oder jemand Zugriff auf deinen Rechner hat. In der Regel erstmal. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Es kann natürlich irgendwelche Schwachstellen jetzt in deinem Browser geben oder in einer Anwendung, wo du einen Anhang aufmachst. Wenn das der Fall ist, dann kann es sein, dass du durch einen Klick infiziert bist oder etwas preisgibst. Aber in der Regel ist es so, dass du dort, wenn du auf den Link geklickt hast, erst nochmal was eingeben musst. Ja, sowas wie, geben Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort für DHL ein. Ist ja auch so ein häufiges, was teilweise eben auch auf dem Handy kommt dann. Ja, Ihre Sendung konnte nicht zugestellt werden, um es neu zu machen, wo versucht wird, eben an Zugangsdaten zu kommen. Ja, und da muss man einfach dazu sagen, also es ist jetzt nicht so, dass automatisch per se, wenn du auf einen Anhang direkt draufklickst, außer es ist eine ausführbare Datei, eine Exe-Datei, wenn du aber eine PDF drin hast. Also ich habe jetzt einen Fall gehabt, unser Digital Forensics Team, mit dem sind wir immer im Austausch, um da auch zu gucken, wie gehen die echten Angreifer vor. Die haben gesagt, das waren irgendwie 4 oder 5 Schritte, die du machen musstest, um dich wirklich zu infizieren. Das heißt, da war eine Phishing-Mail, war eine PDF angehängt. Das heißt, der Anwender hat diese PDF aufgemacht. Das war Schritt 2 quasi. Das erste war, die Mail überhaupt zu öffnen und dann darauf zu reagieren. Schritt 2 war, die PDF aufzumachen. Dann hieß es, in der PDF, sie brauchen eine neue Version eines Readers. Du musstest eine Seite aufrufen. Das war Schritt 3. Dann musstest du dir da etwas herunterladen. Da kann man sagen, das war Schritt 4. Und musstest das dann noch ausführen. Das war Schritt 5. Hm. Ja, also das heißt, heutzutage ist es oft, dass nicht nur ein Schritt da drin involviert ist, um dich zu infizieren über eine Phishing-Mail beispielsweise, sondern dass du mehrere Schritte machen musst. Das Problem ist aber, dass der Mensch, sobald er anfängt, sich zu etwas zu committen, also irgendwas durchführt, das dann auch durchziehen möchte in vielen Fällen. Das heißt, wenn er erstmal draufgeklickt hat, wenn er erstmal die PDF-Datei aufgemacht hat, dann ist er quasi da schon irgendwo so weit involviert, dass er sagt, gut, dann mache ich das auch fertig. Ja, und dann eben das passiert, dass die Personen dann auch noch was runterladen und das ausführen.
Und wenn jetzt in dem spannenden Excel auch noch steht, was ich öffnen will, Gehaltstabelle, ich muss erst ein Makro aktivieren, damit das funktioniert. Ja, ich will doch lesen, was die anderen an Gehalt kriegen. Also dann mache ich das Makro natürlich an.
Natürlich.
Wobei ich jetzt so ein bisschen der Meinung bin, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber im Unternehmenskontext, angenommen, ich bin der Buchhalter Ben und ich klicke da auf irgendwas und ich kriege so eine Gehaltstabelle und ich öffne das Makro oder ich klicke irgendwo anders drauf, und irgendwas Böses passiert auf meinem Computer, dann sollte ja entweder schon meine IT verhindert haben, dass da was Böses passiert, also dass ich das Makro aktiviere oder was auch immer oder ein PowerShell ausgeführt wird, weil ganz ehrlich, ich als Buchhalter habe wahrscheinlich keinen großen Use Case, wo ich PowerShell brauche. Können mich gerne Leute für, also ich lasse mich gerne berichtigen, aber ich finde jetzt keinen. Oder es sollte den Kollegen in der IT relativ früh auffallen, dass da irgendwas Komisches passiert. Und dann habe ich halt im schlimmsten Fall meinen Rechnertag nicht, weil ich den einschicken muss oder abgeben muss und den nur aufgesetzt krieg. Aber dass dadurch, dass ich irgendwo draufgeklickt habe, so ein ganzes Unternehmen verschlüsselt wird, das ist schon nicht, das könnte man aus meiner Sicht nicht mir als dem armen Buchhalter zum Verhängnis machen oder also auf den Tisch legen, sondern da ist auch die IT mit Schuld, wenn die ihren Kram nicht vernünftig im Griff hat.
Jetzt hatte ich einen passenden LinkedIn-Beitrag gesehen. Ich glaube, das wurde thematisiert. Wer ist eigentlich rechtlich dann verantwortlich, nicht verantwortlich, aber wer muss die rechtlichen Konsequenzen tragen? So war das. Wenn man dann quasi diese Phishing-Mail öffnet und dann, weiß ich nicht, Ransomware aktiv wird, ne? Ist dann das Unternehmen schuld? Ist dann der Mitarbeiter schuld? Muss der Mitarbeiter die entstehenden Kosten, finanziellen Kosten dann tragen?
Da ist immer das Unternehmen schuld. Also vielleicht hast du im Innenverhältnis, Außenverhältnis, Innenverhältnis, ich bin jetzt auch kein Jurist, aber trotzdem, vielleicht macht dein Unternehmen dich im Innenverhältnis irgendwie mithaftbar dafür, wenn du da grob fahrlässig auf irgendwas geklickt hast. Aber ganz ehrlich, ich behaupte mal, dass das für einen normalen Mitarbeiter in Deutschland unter gar keinen Umständen möglich ist.
Und was also, ist, wenn der Mitarbeiter einen IT-Background hat?
Auch nicht.
Also zwei Sachen dazu. Einmal, ich würde Unternehmen stark davon abraten, irgendwie Mitarbeiter dann die Schuld daran zu geben, weil du möchtest ja eine Kultur, dass ein Mitarbeiter, wenn er mal wo drauf gedrückt hat, aus was auch immer für Gründen, dann Bescheid sagt. Ja, ein Ticket aufmachen, Security-Incident eröffnet. Und wenn Leute dann Angst haben, dass ihnen etwas passiert, dann wird das viel geringer sein, die Wahrscheinlichkeit oder die Bereitschaft, so etwas zu tun. Also deshalb muss ich sagen.
Ganz im Ernst, wenn ich glauben würde, dass mit jedem Klick, den ich mache, auf jede E-Mail, auf die ich draufklicke, ich irgendwie 5 Millionen Euro an Schadensersatz zahlen müsste oder mehr, ich würde ja keine E-Mails mehr beantworten und aufmachen. Ich würde auch im Internet nirgends mehr hinklicken.
Ja, also das. Und diese generelle Thematik, jetzt, auch weil du es angesprochen hast, Ben, die IT muss sich ja darum kümmern oder die IT muss Sorge dafür tragen. Das ist immer so, wo ich sage, nein, es funktioniert nicht. Die eine Seite, sage ich mal, in dem Sinn, die IT muss dafür Sorge tragen oder der Anwender alleine ist dafür verantwortlich, ja, sondern das ist eine Mischung aus beiden.
Auf jeden Fall.
Weil du kannst nicht sagen, ach, die IT muss alles im Griff haben, das kannst du gar nicht. Ja, also es ist ja bei sowas wie Phishing, ist es ja immer so ein Katz-und-Maus-Spiel, genauso wie bei Viren. Ja, wieso gibt es immer noch Viren? Und ich meine, es gibt ja sehr viele Anti-Malware-Programme, die eben das verhindern sollen. Wieso geht das immer noch? Ja, das ist eben so ein Katz-und-Maus-Spiel und genauso ist es bei Phishing auch. Ja, du kannst 99% der Phishing-Mails abfangen, aber 1% schafft es trotzdem an deinen Mail-Filtern quasi vorbei, an den Erkennungen vorbei und so weiter und so fort.
Ja, aber da bin ich voll bei dir, aber dann rede ich dann oft mit irgendwelchen Anbietern, die so Mail-Gateways verkaufen und die sagen, wir filtern von 1 Million alle bis auf 3 und die 3 Stück muss dann der Anwender erkennen. Wo ich mir denke, ja, wenn die 3 leicht zu erkennen wären, dann ist sie mitgefiltert. Und eben. Und ich meinte auch nicht, die IT ist schuld, wenn da was Großartiges passiert, aber wenn ich ein Netzwerk habe, was komplett flach ist und irgendwie der Rechner von einem Buchhalter, der eigentlich gar keine Rechte haben sollte, dafür sorgt, dass ein gesamtes Unternehmen verschlüsselt wird, dann hat die IT ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Also dann, das war mein Punkt.
Okay, ja, gebe ich dir absolut recht. Das Letzte noch, ja, weil es darum geht, Meltem, du hast ja angesprochen, ja, und wenn die Person einen IT-Background hat, also ich habe auch Kollegen, auch im Umfeld Cybersecurity, die wirklich tief in dieser Thematik an sich drin sind und wo man sagt, die müssen das doch auf jeden Fall wissen, die trotzdem auf Links draufgeklickt haben, auch in Simulationen. Weil das kann sein, also die besten Zeiten, um Phishing-Mails ja zu versenden, ist Montagmorgens oder Freitagnachmittags. Ja, weil Montagmorgens sind die Leute ja noch mit dem Kopf im Wochenende und freitags dann schon im Wochenende so ungefähr. Aber es gibt auch zwischendurch viele Situationen, wo das sein kann. Ja, du hast einfach ein hohes Arbeitsaufkommen, du hast Stress, weil wenn du auch zum Beispiel, sagen wir mal, du bist ein ITler, du arbeitest, bist fürs Netzwerk mitverantwortlich. Auf einmal gibt es einen Ausfall irgendwo, der nicht irgendwie speziell herbeigeführt worden ist, aber da kommen einfach 2 Zufälle zueinander. Du hast Probleme, weil du einfach einen Ausfall in deinem Netzwerk hast, du bist sehr gestresst und dann kommt noch eine Phishing-Mail rein und da denkst du vielleicht gar nicht mal so richtig drüber nach und klickst einfach erstmal drauf. Vielleicht passt die sogar noch irgendwie zu Netzwerkproblemen oder sonst irgendwas, ja. Mhm. Und da kann das auch einfach mal passieren, dass du auch als normaler oder als Person mit IT-Background auf sowas reinfällst, ja.
Ich glaube, in meiner bisherigen Wahrnehmung, auch früher in der Beratung, haben wir manchmal Phishing-Simulationen verkauft, also einzelne Kampagnen, nicht irgendwie so jede Woche 3 E-Mails. Dass 2 Gruppen, die besonders häufig darauf hineinfallen, obwohl man das gar nicht vermutet, Entwickler und IT-Leute sind. Gerade weil die vom Mindset her sagen, wir sind da so geskillt, uns passiert da nichts. Ich erkenne das ja. Also die sind da viel anfälliger für als so ein armer Mensch in der Entwicklung oder also an der Maschine oder sonst was, der Angst davor hat, was kaputt zu machen oder sehr vorsichtig und wenig E-Mails kriegt. Also je mehr E-Mails ich kriege, desto eher falle ich auf sowas rein. Ich muss meine E-Mails ja abarbeiten.
Ja, das stimmt. Ich hatte auch gesehen, dass in einem Reporting auch bei einer Phishing-Simulation ganz viele Kollegen auf Phishing-Mails geklickt haben, die ganz viele Admin-Rechte haben, ne? Also Admin-Zugänge.
Ja, und das mit der Phishing-Geschichte, ich jetzt ein guter Bekannter von mir, die schreiben in ihre Phishing-Mails, haben sie mal einen AB-Test gemacht. Und in die Hälfte der Mails haben sie unten in rot fett reingeschrieben, dies ist eine Phishing-E-Mail. Die hat genauso viele Klicks gekriegt wie die andere auch. Krass. Also das heißt, Leute lesen das gar nicht bis zum Anfang da, keine Ahnung, ich verschenke ein iPad. Mhm. Ganz im Ernst, wenn einer kommt und sagt, hier, es gibt ein iPad-Gewinnspiel, bitte klick hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Fisch ist, liegt bei 99,999999, wie viel 9 auch immer Prozent.
Ja.
Und das funktioniert immer noch.
Klar. Ja, das ist, der Punkt ist ja, du musst ja überlegen, auf was dieses ganze Phishing, also oder Social Engineering insgesamt beruht, auf diesen psychologischen Prinzipien.
Ja.
Und wie gesagt, die haben schon im Mittelalter funktioniert bei irgendwelchen Betrugsmaschen. Ja, im Endeffekt ist Phishing ja auch eine Betrugsmasche, die einfach digital durchgeführt wird. Früher gab es ja teilweise auch, dass du wirklich, Ben hat es ja vorhin gesagt, wie bei der Bank, ja, dass du einen Brief bekommst und da hast du halt einen Brief bekommen, dass du irgendwas gewonnen hast und sende doch bitte jetzt 10 Euro oder 10 Mark damals noch an wo auch immer hin. Und dann kriegst du ja als Rücklage oder sowas oder als Sicherheit und dann kriegst du den Gewinn ausgezahlt.
Oh, ja.
Ja, ja, und
wenn du mir einen Bitcoin schickst, schicke ich dir 2 zurück.
Ja, und das war halt so auch damals so die analoge Betrugsmasche dazu, die halt einfach in den virtuellen Raum übertragen wurde. Also deshalb muss man auch sagen, das sind halt Dinge, die funktionieren halt einfach, weil die auf Eigenschaften von uns Menschen abzielen. Die du halt nicht wie bei einem Computer oder bei einer Software einfach mal schnell patchen kannst, ja, sondern die evolutionär bedingt sind und immer noch so in uns drinstecken.
Ja, was ich schon immer mal machen wollte, ich wollte mal Mailchimp spielen. Dave, was würdest du den Mitarbeitern raten, wenn sie E-Mails kriegen? 2, 3, 5 Tipps. Wie kann ich erkennen oder wie sollte ich mit E-Mails umgehen? Wie kann ich erkennen, dass eine Phishing-Mail ist? Was soll ich tun, wenn ich einen erwischt habe? Also die besten Umgangs im Umgang, die besten Umgangstipps im Bereich Phishing.
Also, es kam ja schon mal raus, das Erste auf jeden Fall, seid nicht paranoid. Ja, ich meine, so eine gewisse Vorsicht walten zu lassen, zu überlegen, ist immer das Beste, das Gehirn benutzen. Ja, das trifft für alles zu in der Cybersecurity oder an Computern und im ganzen Leben. Aber das ist das Erste, Kopf einschalten. Quasi Plausibilitätsprüfungen zu machen. Kann das eine Mail sein? Das Zweite ist, ihr habt es ja vorhin auch schon mal angesprochen mit das Thema Rückfrage stellen. Also wenn ihr eine Mail bekommt von einem vermeintlichen Kollegen oder sonst was, guckt, seid ihr normal per Du mit dem Kollegen, Ben, du hast ja auch gesagt, und spricht ihr euch auf einmal mit eurem Nachnamen, sehr geehrter Herr oder was auch immer an. Ja, das ist so ein Hinweis darauf. Greift zum Telefonhörer notfalls, um nachzufragen.
Also ein anderer Channel.
Anderer Channel oder du antwortest nicht auf die E-Mail antworten, sondern klicke auf neue E-Mail, suchst aus dem Adressbuch raus und schreib dem Kollegen nochmal eine Mail. Hast du mir gerade die Mail geschickt?
Sehr guter Tipp.
Also rückversichern. Sogar auf dem E-Mail-Channel würde ich sagen, ist das in Ordnung, solange du nicht einfach drauf antwortest, weil dann antwortest du einem potenziellen Angreifer. Und wenn der gut drauf ist, dann antwortet er dir ja auch und ihr führt eine Konversation und das führt dann doch dazu, dass es blöd wird. Das Dritte, über Links, du hast es auch gesagt, über Links Absender einfach mal mit der Maus drüber hovern, also die Maus drüber halten, nicht draufklicken, aber gucken, wo führt der Link dann hin. Ja, und wenn du den nicht erkennst, klick nicht drauf. Im Unternehmenskontext das Letzte, wenn du dir unsicher bist, frag deine IT. Es gibt viele Mitarbeiter, die dann sagen, ich will die ja nicht nerven und sowas. Frag lieber einmal zu viel und geht in Anführungszeichen lieber, habt das Gefühl, ihr geht denen zu sehr auf die Nerven als nicht. Ja, weil im Endeffekt hilft das, dann habt ihr jemand, dann habt ihr nochmal eine zweite Meinung. Frag nicht Kollegen, ob die auch die Mail bekommen haben, weil das habe ich auch manchmal in Phishing-Simulationen, ich schicke das bewusst an viele Mitarbeiter, ja, und wenn dann der andere das auch kriegt und der sagt, ich habe das auch bekommen, das wird schon was Gutes sein oder eine legitime Mail sein, muss nicht immer so sein, aber fragt in der IT nach, ja, macht ein Ticket auf, wendet euch eben an oder fragt notfalls die IT, wo kann ich sowas melden oder wo kann ich nachfragen, aber fragt nach, dafür ist sie halt auch mit da oder sollte sie mit da sein, um im Zweifelsfall dann nachfragen zu können.
Und wenn man versehentlich doch auf eine Phishing-Mail geklickt hat, keine Angst zu haben und das dementsprechend an die Kollegen und auch an die IT
sagt Bescheid.
Zu melden. Also,
genau.
Aber kann man versehentlich auf einen Link klicken?
Naja, es gibt genug Fälle, wo ich gehört habe, laut Aussagen, ich habe draufgeklickt und in dem Moment, wo ich geklickt habe, habe ich gemerkt, es ist doch eine Phishing-Mail.
Aber das war ja nicht versehentlich, dann habe ich ja bewusst geklickt. Ich wollte nur sagen, also dieses, meine Kinder kommen auch manchmal und sagen, Papa, ich habe versehentlich meinen Bruder geschlagen. Und ich denke mir so, nein, das war bewusst. Also
vorsätzlich.
Du wolltest es, also keine Ahnung, danach hat es dir leid getan. Aber so dieses,
wir
haben hier versehentlich wo drauf geklickt. Ganz im Ernst, du klickst nirgendwo versehentlich, ganz selten mal klickst du versehentlich irgendwo hin.
Ja, ich glaube, mit versehentlich ist in dem Fall einfach gemeint, dir ist dann bewusst geworden, quasi, ich habe jetzt auf eine Phishing-Mail geklickt. Und ja, Meltem, wie du gesagt hast, also es ist wichtig, auch im Unternehmen diese ja, Mentalität oder auch dann zu verbreiten, hey, es ist in Ordnung, das kann auch jedem passieren. Ja, wenn jetzt du das fünfte Mal da drauf geklickt hast innerhalb von einem Monat, sollte man natürlich mal gucken, okay, vielleicht muss man da nochmal schauen oder miteinander reden. Aber es sollte keine Angst haben, dem so etwas passiert ist, der auf sowas drauf geklickt hat, aus was auch immer für Gründen. Das Einzige, also das Interessanteste, was ich mal gehört habe, wieso jemand auf einen Link in einer Mail geklickt hat, war, er wollte mal sehen, wie sowas aussieht. Also das ist was, wo ich sage, ja, okay, aber prinzipiell ja, wie gesagt, zu sagen, passt auf, also keiner reißt euch den Kopf ab, ihr kriegt keine Abmahnung oder euch drohen keine Konsequenzen, ist halt ganz wichtig, dass sich auch Mitarbeiter dessen dann bewusst sind, damit du eben auch die Chance hast, auch beispielsweise als IT zu reagieren. Wenn du das weißt, drauf gucken kannst, dann kannst du sagen, okay, wir gucken mal, passiert jetzt irgendwas Ungewöhnliches mit dieser E-Mail-Adresse, mit diesem Account. Ja. Du kannst das Passwort einfach dann ändern und sagst, lieber Anwender, in den meisten Fällen reicht es dann als Vorsichtsmaßnahme, dass du sagst, ändern wir einfach das Passwort von deinem Account. Auch wenn du, wie häufig inzwischen Unternehmen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hast, wird es wesentlich schwieriger, einfach durch abgefischte Benutzername und Passwort überhaupt irgendwas zu machen mit dem Account, ja. Aber dann hast du auch viel mehr Möglichkeiten, da proaktiv etwas noch zu unternehmen, auch als IT. Also deshalb, das ist nur im Interesse von Unternehmen, kann ich sagen, wenn die Mitarbeiter hergehen und sagen, sorry, mir ist da was passiert, ja, und dann heißt alles gut, komm, wir ändern das Passwort und im schlimmsten Fall hast du mal einen Tag einen Rechner nicht oder sowas, aber meistens reicht es dann auch erstmal schon, das Passwort einfach zu ändern und das tut in der Regel nicht so weh.
Total gut, warum ich auf dem versehentlich rumgeritten bin. Du darfst es gerne auch melden, wenn du bewusst auf den Link geklickt hast, aber wo reingefallen bist. Also, das ist überhaupt nicht schlimm, das passiert jedem. Dass man irgendwo reingefallen ist, merkt man spätestens dann, wenn man seine Daten eingegeben hat und nichts passiert.
Ja. Also, die Angstkultur quasi von Kollegen oder die so in Unternehmen etabliert auch manchmal sind, quasi wegzunehmen und halt auch eine gesunde Fehlerkultur sollte gelebt werden.
Ja.
Und weitergegeben werden. Ich spiele auch mal Ben, weil Ben mich vorhin gespielt hat. Also wir halten abschließend fest, aufmerksam generell bei E-Mails zu sein. Die Alarmglocken sollten da läuten, wenn euch da was komisch oder fishy vorkommt. Hört auch auf euer Bauchgefühl und sprecht, wenn ihr unsicher seid, auch mit der dazugehörigen IT. Und ja, als abschließende Frage, Dave, vielleicht noch, wenn Cybersecurity ein Tier wäre, was wäre es dann für dich und warum?
Es wäre der Elefant im Raum.
Ah, ich dachte ein Fisch, das hätte so gut gepasst. Entschuldigung.
Ja, der Wal, der Security-Wal. Nein, wenn es ein...
Nee, der Elefant, warum?
Elefant, ja, wie gesagt, der Elefant im Porzellanladen oder der Elefant im Raum, den man dann anspricht. Einfach wegen dem Sprichwort.
Okay,
das ist für mich ja, so, cool. Der Elefant. Manchmal im Porzellanladen, das Problem ist natürlich, insofern würde es passen, wenn du sagst, ja gut, Cybersecurity fördert nicht immer die Bedienbarkeit oder dass es einfach ist, ja. Wenn du sagst, allein du führst jetzt einen zweiten Faktor ein, du musst auf dein Handy gucken oder da was drücken, ja, das nervt dann halt, je nachdem, wie oft du das auch machen musst, ja, und wie oft du dich anmelden musst und so weiter und so fort, dass da Akzeptanz runtergeht oder schwindet, aber eben die Sicherheit nach oben geht, ja. Mhm. Insofern passt vielleicht dieser Vergleich auch etwas. Und du brauchst in der Cybersecurity auch eine ziemlich dicke Haut.
Ja. Sehr schön. Den Elefant haben wir schon ein paar Folgen nicht mehr gehört, glaube ich.
Ja, das ist wahr.
Dann, Dankeschön. Es war eine sehr fischige Folge. Eine sehr schöne Folge. Und ich fand, sie hat sehr viel Spaß gemacht. Und hoffentlich bis bald mal wieder.
Danke auch und sehr gerne. Danke.